Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Dann möchte ich reinsteigen mit euch in unsere Serie Der Weg, eine Reise durch die Apostelgeschichte. Silvia hat letzte Woche über die Berufung des Paulus, ja, ehemals Saulus, aber sie hat uns erklärt, beides wird immer wieder verwendet, die Bezeichnung ist einfach griechisch und der hebräische Name. Und der war ein unerbitterlicher Feind der ersten Nachfolger des Weges. Ja, wir haben inzwischen gelernt, das war so die erste Bezeichnung der Jesus-Nachfolger. Da hat es die Bezeichnung Christen noch nicht gegeben, man hat sie genannt die Nachfolger des Weges. Ja, und welches Weges? Ja, Jesus, sehr gut. Jesu-Weg, danke Fiona, da ist wer munter. Genau, und er war wirklich voll gegen die Nachfolger des Weges, weil er hat die Mühen nicht gescheut, er ist einfach mal 200 Kilometer nach Damaskus gehirscht, da müsst ihr Karte geben, glaube ich. Da sieht man es unten, Jerusalem, ja, Judäa und da oben Damaskus, ja, 200 Kilometer. Ohne Geländewagen und er will darauf, um die Christen festzunehmen und dann wieder die 200 Kilometer zurückzubringen nach Jerusalem. Was für eine Idee. Und er war so überzeugt, diese jüdische Sekte, sie muss vernichtet werden, im Keim zerstört werden, damit sie nicht noch weiter Blüten treibt. Allerdings macht ihm da jemand einen Strich durch die Rechnung. Wer macht ihm einen Strich durch die Rechnung? Jawohl. Jesus macht ihnen einen Strich, er macht ihm einen Strich durch die Rechnung, er erscheint ihm und Paulus oder Saulus fällt zu Boden, er ist wirklich zerstört im Grunde, er isst dann auch 3 Tage nichts, er trinkt nichts, er ist am Ende, weil er gemerkt hat, alles was er bisher gemacht hat, war irgendwie verkehrt. Ja, und das war genau der Punkt, an den Gott ihn letztendlich bringen wollte und an dem er sein musste, damit Gott ihn zum Segen setzen würde für viele Menschen bis heute. Und er war im Grunde dann an den Punkt gekommen, an den wir auch immer wieder kommen sollen. Und das war das Ende von Silvias Predigt, und zwar, erforsch mich, Gott, zerbrich mich und sende mich. Das war so dieses, was bei ihm ausgelöst wurde durch diese Begegnung mit Gott. Jeder von uns hier, jeder in diesem Raum, wir brauchen immer wieder diese Begegnung mit Gott. Und wenn wir Gott begegnen, dann stehen diese Fragen im Raum. Erforsch mich, Gott. Beziehungsweise es geschieht automatisch, wenn wir Gott begegnen, dann erforscht er uns auch. Dann fangen wir an, uns zu erforschen. Manches zerbricht in uns, aber das ist oft ganz heilsam und wichtig. Und dann sendet Gott uns. Und da müssen wir Ja dazu finden. Und da geht es im Grunde auch heute darum. Heute werden wir so ein bisschen einen Überblick machen über einen relativ großen Text. Aber ich glaube, es wird uns helfen, ich hoffe, es wird euch helfen, in eurer Berufung, ja, in dem Ruf, den Gott auch für dein Leben hat, ein Stück weiterzukommen. Fest anschnallen, wir starten gleich rein. Apostelgeschichte Kapitel 9, da sind wir. Wir steigen da ein, wo Silvia letzte Woche aufgehört hat, und lesen mal den ersten Abschnitt, wo es eben um Saul geht noch, von dem wir schon ein bisschen gehört haben heute. Apostelgeschichte Kapitel 9, Abvers 19. Dann aß er, also Saul etwas oder Paulus, und kam wieder zu Kräften. Er war erst einige Tage bei den Juden in Damaskus. Da predigte er auch schon in den Synagogen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das, was vorher gar nicht ging, plötzlich ist es so. Alle, die ihn hörten, waren fassungslos. Ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle erbarmungslos verfolgte, die diesen Namen anrufen? Sagten sie. Und ist er nicht deswegen hierher gekommen, um sie als Gefangene den Hohepriestern auszuliefern? Saulus aber trat umso entschiedener auf und brachte die Juden von Damaskus durcheinander, weil er ihnen beweisen konnte, dass Jesus der Messias ist. Also er nimmt sich kurz Zeit, um zu regenerieren mit seinen neuen Freunden. Muss echt eine komische Stimmung gewesen sein. Der Todfeind ist plötzlich dein Bruder. Also man muss sich das mal so vorstellen. Wir lesen da so drüber. Das muss echt komisch gewesen sein. Oder super, keine Ahnung. Sowas, ich glaube, es war super eigentlich, weil sowas kann nur Gott machen. Die Verwirrung war also groß. Wie sollen sie damit umgehen? Ja, auch dem Predigen dann auf der Straße. Der eigentlich vorher gesagt hat, das stimmt alles nicht, sagt, es ist wahr. Jesus ist der Sohn Gottes. Aber was interessant ist hier, finde ich, an dem Text ist, es steht hier eigentlich nicht, dass dann plötzlich scharenweise die Leute sich bekehrt haben. Es war eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Und darum lesen wir auch gleich weiter. Wie geht's weiter? Als nun eine geraume Zeit vergangen war, fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu beseitigen. Aber er erfuhr davon. Sie bewachten nämlich Tag und Nacht die Stadttore, um ihn nicht entkommen zu lassen. Die Jünger aber ließen ihn eines Nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter. Es beginnt mit einer interessanten Sache, und zwar, ich glaube, das müsste ich als Folie haben, als nun eine geraume Zeit vergangen war. Das bedeutet höchstwahrscheinlich, man ist sich ziemlich sicher, aus dem Galaterbrief schreibt Paulus über diese Zeit später, das dürften 3 Jahre gewesen sein. Und das ist krass, ja? Also so klingt man, 3 Jahre. Da war er in dieser Zeit in dem Raum Damaskus. Behaltet es mal im Hinterkopf, dass da Zeit vergangen ist. Also er predigt gut, aber es gibt viel Widerstand. Es regt sich ganz viel gegen ihn, so weit, dass sie ihn seine Feinde entsorgen wollen. Und da fällt den Jüngern eine pfiffige Lösung ein, wie sie ihn entsorgen. Und zwar über so einen großen Korb. Und ich habe ein bisschen recherchiert, diese Körbe, die verwendet wurden, das waren so eben geflochtene, größere Körbe, die hat man verwendet, um eben Waren auf und ab zu bringen, zu transportieren entlang der Stadtmauer, aber auch für Abfälle. Ja. Also schon krass, der Start von dem Dienst des Paulus beginnt mit, er wird blind in die Stadt geführt, wie so ein alter Mann oder so, ja, total hilflos, und er wird entsorgt über eine Mülltonne. So verlässt er die Stadt dann wieder. Aber er hat das Brot des Lebens dabei. Das ist, was sein Leben verändert hat. Und so kehrt er zurück zum Start. Wir kommen wieder zur Karte. Jetzt geht er wieder runter nach Jerusalem, wo er hergekommen ist. Und dort wird ihm interessanterweise nicht der rote Teppich ausgerollt, wie wir jetzt gleich hören werden. Ab Vers 26, Apostelgeschichte, Kapitel 9. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er, sich dort den Jüngern anzuschließen, aber sie alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er ein Jünger geworden war. Das ist hart. Er hat sich das, glaube ich, leichter vorgestellt. Und wir haben gerade gehört, okay, 3 Jahre sind da vergangen, aber nicht mal diese 3 Jahre haben gereicht bei der Distanz, dass da Vertrauen entstanden wäre zu diesem veränderten Saulus oder scheinbar veränderten Saulus. Und die Zeitform, die Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, hier verwendet, ist eine Zeitform, die eigentlich sagt, er hat es immer wieder probiert. Wie krass, oder? Er probiert immer wieder Anschluss zu finden, findet aber keinen Anschluss. Echt hart, er bekommt den da, sprich mit der Hand. Wir interessieren uns nicht für das, was du zu sagen hast. Wir vertrauen dir nicht. Und das ist schon krass, weil man überlegt mal, das ist die heiligste aller heiligen Gemeinden. Es ist die Urgemeinde in Jerusalem. Und er schafft es nicht, Anschluss zu finden. Das heißt, wenn du neu bist hier in der Kirche und du findest keinen Anschluss, bete für einen Barnabas. Es geht weiter. Vers 27. Da nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf seiner Reise den Herrn gesehen und wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Er schilderte auch, wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten war. Wieder braucht Paulus Hilfe. Wer war der Erste, der ihm geholfen hat, als er blind war? Total am Boden. Hananias, genau. Und jetzt hilft ihm Barnabas. Er braucht Leute, die ihm helfen. Wer ist der Barnabas? Er wurde in Kapitel 4 der Apostelgeschichte schon erwähnt. Da heißt es, dass er Josef hieß eigentlich. Und er war ein ganz großzügiger Jesus-Nachfolger. Er hat anderen finanziell geholfen. Er hat geholfen, wo er konnte, und war dadurch auch bezeichnet worden als Barnabas. Nicht Josef, sondern sie haben einen neuen Namen gegeben. Der Apostel hat gesagt, du bist jetzt Barnabas. Und das heißt, schnallt euch an, Sohn des Trostes, Sohn der Ermutigung Wow, was für eine coole Persönlichkeit dieser Barnabas. Und den hat es auch gebraucht. Ohne ihn hätte vielleicht Paulus niemals Anschluss gefunden in der Jerusalemer Gemeinde. Muss man sich mal vorstellen, wo die Aposteln da haben sind. Wow, krass, wie wichtig war dieser Mann. Und damit komme ich schon zum ersten Teil unseres Predigt-to-goes für heute. Das lautet folgendermaßen. Und zwar, Jesus braucht Paulusse und er braucht Paulinas. Ja, auch die weibliche Form ist wichtig. Er braucht Barnabasse und er braucht Barnabinas. Ja, also das ist mal der erste Teil unseres Predigt-to-goes. Und da sieht man diese Spannung, was sind das für krasse verschiedene Persönlichkeiten. Ja, da ist dieser Paulus, auf dem werden wir noch ein bisschen mehr hören. Und dann ist dieser wunderbare Barnabas, der auch in der Apostelgeschichte dann noch immer wieder mal auftauchen wird. Und Gott braucht sie alle. Jesus sucht sie. Jesus braucht diese speziellen Leute. Wir wissen nicht genau, woher der Barnabas eigentlich die Infos hatte. Er erzählt dann den Leuten, vermutlich hat er echtes gewagt, mit dem Paulus zu sprechen. Ja. Er hat vermutlich Geschäftskontakte gehabt. Ich nehme an, dass er einfach Geschäftsmann oder irgendwas war. Leute von Damaskus, mit denen er gesprochen, gesagt, hey, der Paulus, der hat denen Gas gegeben, die wollten ihn umbringen, die haben ihn entsorgt über den Korb und so weiter. Also der ist real. Ja. Und plötzlich geht wieder was. Ja. Plötzlich ist er Teil der Gemeinde. Jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich euch den Rest schon? Nein, ich habe euch noch nicht den Rest vorgelesen. Also, er ist dann quasi, Barnabas tritt für ihn ein und dann geht es weiter. Von da an ging Saulus bei den Jüngern in Jerusalem ein und aus. Mit ihnen zusammen trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Er redete und diskutierte auch mit den griechisch sprechenden Juden, doch sie versuchten ihn umzubringen. Also, wieder mal Problem mit Paulus. Als die führenden Brüder in der Gemeinde das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn von dort nach Tarsus weg. Also, es braucht beides. Es braucht Paulus, es braucht aber auch Barnabas. Und man merkt, er ist dann integriert in die Gemeinde. Von der Galater-Erzählung von Paulus selber war dieser Aufenthalt ziemlich kurz in Jerusalem. Aber ihm reichen 2-3 Wochen, um Feinde. Richtig Feinde zu haben. Richtig Feinde. Ich meine, er ist auch, Jerusalem ist einfach immer so, ich habe es euch schon erklärt in anderen Predigten, so, Jerusalem war das religiöse Zentrum. Und wenn du da dann über Glauben und irgendwie Sohn Gottes und dann warst du einfach ganz schnell der, der in einen Lauf geschaut hat. Also das geht ganz, ganz rasch da, ging ganz rasch. Und vor allem, man kannte ihn, ja, plötzlich, wow. Ja, also er hatte plötzlich diese Feinde dort, er war schwer zu integrieren und man konnte den Typen echt kaum länger an einem Ort lassen für längere Zeit. Das hat mit Berufung zu tun, der Berufung des Paulus, auf die wir jetzt auch da noch ein bisschen eingehen werden. Und dann eben der Abschluss lautet dann, nun erlebte die Gemeinde, also er wird quasi evakuiert, ja. Und nun erlebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien eine friedliche Zeit. Die Christen wurden gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und das ist jetzt interessant. Und weil der Heilige Geist ihnen beistand, vermehrte sich ihre Zahl. Also Jesus sucht Barnabasse und er sucht Paulusse, aber ohne Heiliger Geist geht gar nichts. Er ist es, der letztendlich das wachsen lässt und das gebraucht, was wir tun, was du tust, was ich tue und fügt es zusammen und lässt etwas Wunderbares daraus entstehen. Und mir kommt es fast so vor, als hätte Paulus gar nicht gemerkt, was er immer auslöst. Ja? Weil hier steht, er hat diskutiert und mit denen und so. Und er hat es auch gut gemacht, aber die wollten ihn einfach umbringen dann. Ja? Weil was wüssten gegen den Typen sagen? Ja? Also der war ja best ausgebildet, der war ja, es war ja einfach so ein SWAT-Team allein. Genau, und den muss man einfach irgendwann loswerden. Und das heißt, das haben die Brüder dann erkannt und stecken ihn, habe ich wieder eine Karte mitgebracht, weil diese Ortschaften werden immer wieder auftauchen. Also wir sind jetzt dann hier in Jerusalem und Caesarea war nicht so weit weg. Und Caesarea war ganz speziell, weil das war immer der Sitz der Römer. Das wird auch noch kommen in der Apostelgeschichte. Die haben da einen wunderschönen Hafen gebaut und Caesarea ist auch die Funde, die man da gemacht hat. Das ist halt so ein kleines Rom, ja. Also da haben sie ein kleines Rom gebaut und das war so das Frankfurt von heute mit den Flugverbindungen, war damals das mit den Seeverbindungen. Also das war, die schicken in der Caesarea, da nächstes Schiff, Ticket, weg, du gehst nach Tarsus, wo du herkommst, zurück zum Start lieber Paulus. Also sie haben ihn auch irgendwie so ein bisschen, natürlich auch in Schutz, im Guten, da heimgesandt und gesagt, back to the start für dich. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt macht Lukas einen Schnitt in der Apostelgeschichte. Wir haben jetzt diese Berufung vom Saulus, von Paulus gesehen. Er wird zurückgeschickt zum Start, hat schon gewirkt und jetzt schwenkt er um zu einer anderen Persönlichkeit. Weiß jemand, wer jetzt plötzlich auftritt oder wer jetzt auf einmal da in Fokus kommt? Petrus, genau. Wir lesen weiter ab Vers 32. Auf einer Reise durch das ganze Gebiet kam Petrus zu den Heiligen, merkt sich das, Bezeichnung der Christen, Heilige. Er kam zu den Heiligen in Lydda. Dort traf er einen Mann namens Aeneas, der seit 8 Jahren gelähmt im Bett lag. Petrus sagte zu ihm, Aeneas, Jesus, der Messias, heilt dich jetzt. Steh auf und mach dein Bett selbst. Im selben Augenblick stand Aeneas auf. Alle Bewohner von Lydda und der ganzen Charon-Ebene sahen ihn gesund umherlaufen. Da wandten sich viele dem Herrn zu. In Joppe, das ist in der Nähe, lebte eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt so viel wie Gazelle. Sie tat viel Gutes und half den Armen, wo sie nur konnte. Nun war sie gerade in dieser Zeit krank geworden und gestorben. Man wusch den Leichnam und bat ihn im oberen Stockwerk des Hauses auf. Als die Jünger in Joppe gehört hatten, dass Petrus sich in Lydda aufhielt, schickten sie sofort 2 Männer zu ihm und ließen ausrichten. Bitte, komm so schnell wie möglich zu uns. Von Joppe war es nicht weit nach Lydda. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führten sie ihn gleich in das Obergemach. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden. Weinend traten sie zu Petrus und zeigten ihm die Unter- und Obergewänder, die Tabitha für sie genäht oder gemacht hatte, als sie noch lebte. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Jetzt ist interessant. Dann kniete er nieder und betete. Schließlich wandte er sich zu dem Leichnam und sagte, Tabitha, steh auf. Da öffnete sie ihre Augen. Und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er fasste sie an der Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die anderen Heiligen herein und gab wieder die Heiligen und gab ihnen Tabitha lebend zurück. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Petrus aber blieb noch lange in der Stadt und wohnte während dieser Zeit bei einem Gerber namens Simon. Soweit mal unser Text für heute. Und wir merken, Jesus braucht Paulusse und Paulinas, Barnabasse und Barnabinas und er braucht Petrusse, und da gibt es eine bessere Plural, Petras, das kennen wir, gell? Haben wir schon mal gehört. Er braucht die alle. Und jetzt wirkt Petrus, er war nicht ganz so mobil, wir schauen nochmal auf die Karte. Petrus war hier, man sieht es eben da oben, war wieder unser Damaskus und jetzt dieser Ausschnitt hier, Bethlehem, Jerusalem und dann Lydda und Joppe, also das sind diese 2 Ortschaften, die hier angesprochen werden. Also er ist da in diesem Gebiet unterwegs. Und man würde sagen, heute modern bezeichnet, er hat Power-Evangelisation gemacht. Wisst ihr, was das ist? Genau, Wunder, Heilung und dann das Evangelium. Also er wirkt durch Jesu Kraft große Wunder und die Leute bekehren sich in großer Menge zu Jesus, weil sie merken, wow, dem Petrus und der Botschaft, die er zu verkünden hat, sollten wir Aufmerksamkeit schenken. Und besonders interessant finde ich, wie er es auch gemacht hat. Vers 40, ich lese das nochmal. Doch Petrus schickte alle hinaus, dann kniete er nieder und betete. Schließlich wandte er sich zu dem Leichnam und sagte, Tabitha, steh auf. Da öffnete sie die Augen und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Also er betet nicht über Tabitha, Herr Jesus, bitte heile oder bitte weck sie wieder zum Leben auf, sondern da ist der Leichnam und er betet zum Herrn. Und ich weiß nicht genau, was er macht, aber ich glaube, er, ich weiß nicht, ob er verhandelt hat oder einfach gefragt hat, Gott, wirst du es tun durch deinen Sohn Jesus, der alle Macht hat, den Auferstandenen? Und ich glaube eher, es ist so dieses Gespräch, wirst du es tun? Und er kommt scheinbar ein Ja und dann spricht er. Er sagt nicht einmal Jesus oder so, sondern der Peter, steh auf, zack. Er weiß genau, wo ist die Kraft, wer ist die Kraft, woher Jesus. Es ist Jesus, der Auferstandene, es ist die Kraft der Auferstehung, es ist die Kraft seines Geistes, der Leben bringt. Und dann passiert es. Und ich denke, Petrus hat vom Meister gelernt. Wir werden kommende Woche, wenn Hamid da ist, einen Text mit ihm ansehen. Er wird einen Text mit uns ansehen aus Lukas Kapitel 22, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo wir merken, wo hat Petrus gelernt? Bei Jesus. Genau. Voll gut. Und wir sehen auch hier an diesem Teil, wo der Petrus plötzlich beleuchtet wird von Lukas, dass Wunder ein wirksames Mittel sind, dem Evangelium Raum zu geben, dass Leute ihr Herz aufmachen für das Evangelium und merken, Gott ist real. Jesus lebt wirklich. Sein Geist hat Kraft. Und das ist auch der Grund, warum wir auch Gebet anbieten. Wir wünschen und erwarten, dass mehr passiert, mehr Wunder auch geschehen, damit das, was gepredigt wird, bezeugt und bestätigt wird in Zeichen und Wundern, weil es zusammengehört. Weil die Leute tun sich schon schwer und hart. Manchmal, wenn es für sie nicht einmal klar ist, gibt es diesen Gott wirklich? Existiert er überhaupt? Wir leben in einer Zeit, wo Gott irgendwie die Leute schon irgendwie so glauben vielleicht oder auch manche nicht mehr, gar nicht mehr. Aber es ist sehr unpersönlich, sehr weit weg. Aber was ist, wenn dieser große Gott eben mehr und mehr Menschen berührt und auch sie heilt und die Leute merken, wow, der ist vielleicht gar nicht so weit weg. Der ist vielleicht gar nicht so unpersönlich. Ich bedeute dem was, weil der hat ein Wunder getan in meinem Leben. Um wen geht's? Bitte, um was geht's? Ja. Ganz eine andere Basis für das Evangelium von Jesus. Es ist Jesus. Es geht um Jesus, es geht um ihn. Hör dir das an, die Botschaft von ihm. Und was ist diese Botschaft des Evangeliums? Super kurz, ist immer gut, wenn wir das wiederholen. Ich habe da 4 Symbole mitgebracht. Das erste Symbol ist dieses Herz. Das ist das Herz Gottes, das für dich schlägt. Du bist geliebt. Du bist kein Zufall. Gott hat dich gemacht. Er möchte Beziehung zu dir haben. Das zweite Symbol symbolisiert Teilen, Mathematik, ja, Teilen. Wir sind getrennt, wir sind abgegrenzt von Gott. Wir fragen nicht nach ihm, wir rebellieren gegen ihn, wir machen das, was wir wollen und fragen nicht nach ihm, was will er eigentlich? Das nennt die Bibel Zielverfehlung, anderes Wort dafür ist Sünde. Wir schrammen irgendwie an dem ganzen Ziel vorbei, weil Gott liebt uns eigentlich, er will diese Beziehung zu dir, er will sie zu mir. Darum, nächstes Symbol, kam Jesus. Darum wurde Gott Mensch in Jesus, um selbst diese Schuld, um selbst der Rebell zu werden gegen Gott, um selbst für diese Sünde zu sterben, die eigentlich wir begangen haben. Und damit stellt er diese Beziehung zu Gott wieder her. Durch Jesus können wir zurückkommen zum Vater, zu unserem Schöpfer, zu dem Gott, der dich geschaffen hat und dich so sehr liebt. Und das letzte Symbol ist super wichtig und das ist auch das, was wir hier jetzt auch merken. Das ist ein Fragezeichen und das steht dafür, nehme ich diese Botschaft an? Was mache ich mit der Botschaft? Reagiere ich drauf? Gehe ich drauf ein? Wer ist dieser Jesus? Will ich den kennenlernen? Folge ich dem Ganzen oder nehme ich das auch für mich an? Und wir merken hier in dieser Geschichte, viele haben dann reagiert. Sie haben das dann gehört und gesagt, ja, diesem Jesus, dem wollen wir unser Leben geben. Wir gehen wieder zurück zu Gott. Wir kommen in die Beziehung mit ihm. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es hat damit zu tun, dass es auch gezeigt wurde, dieser Gott ist real, er ist stark, er ist mächtig, er kann sogar Tote zurückholen ins Leben. Was hat das mit uns zu tun? Ich komme zum Abschluss. Und Ja, das Lobpreisteam, wir müssen jetzt sofort, aber in den nächsten ein, zwei Minuten, wenn es dann euch auf den Weg macht oder so, wäre es super. Was hat das mit uns zu tun? Jesus, Lobpreisteam ist vielleicht noch ein bisschen zu bald, ich sage es euch nochmal, aber macht sich Zeit in die Startlöcher. Also wir haben dieses Predigt to go, Jesus braucht Paulusse und Paulinas, Barnabasse, Barnabinas, Petrusse und Petras. Und ganz was Wichtiges haben wir vergessen, eigentlich das Wichtigste für uns, wenn es jetzt um uns geht, das Relevanteste, er braucht dich oder er sucht dich, er beruft dich. So einzigartig, unnachahmlich wie du bist, weil wir sind alle so verschieden und das ist so gut, dass wir so verschieden sind. Weil das wird überhaupt nicht funktionieren, wenn wir alle gleich wären. Oder es wäre einfach irgendwie ganz komisch. So ist Gott nicht. Wir sind so einzigartig. Du bist so einzigartig für ihn. Und darum ist das eigentlich der wichtigste Teil auch für diese Predigt hier, dass wir das verstehen, dass du gesucht wirst, gebraucht wirst, berufen bist von Jesus. Und wenn ich mir diesen Text so aus der Vogelperspektive anschaue, dann merke ich, dass selbst dieser große Paulus, von dem wir noch ganz viel hören werden später in der Apostelgeschichte, ich glaube, er musste auch seine Sachen lernen. Vielleicht hat er es schon verstanden gehabt, aber vielleicht hat er zum Beispiel noch nicht verstanden am Anfang seines Dienstes, dass es mehr ist als gut argumentieren. Weil so rein objektiv würde ich sagen, Petrus war nicht schlecht unterwegs, oder? Der kommt da hin, dann passiert ein großes Wunder, er erzählt das Evangelium und die Leute bekehren sich scharenweise. Und was ist bei Paulus? Es tut sich eher nicht so viel und alle wollen noch umbringen. Also er brauchte noch seine Zeit. Und ich glaube, er hat es aber auch dann später auf jeden Fall gewusst. Vielleicht täusche ich mich auch, sondern er hat schon gewusst und es ist einfach nur die Darstellung vom Lukas so. Weil er schreibt zum Beispiel später an die Korinther folgendes, 1. Korinther 2, 4. Mein Wort und meine Predigt, das sind Worte des Paulus, mein Wort und meine Predigten beruhten ja nicht auf Überredungskunst oder menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung von Gottes Kraft und Geist. Also später wusste er es auf jeden Fall, wie es funktioniert. Ja. Aber vielleicht war am Anfang tatsächlich auch noch so eine gewisse Lernkurve bei ihm da. Aber vielleicht lag es auch nur daran, dass er noch nicht am richtigen Platz war. Denkt mal zurück an die Predigt von der Silva und die Berufung. Wohin war er ja eigentlich auch berufen? Wohin sollte er gehen? Zu wem? Zu den Juden oder zu den Heiden? Jawohl, also er war ja eigentlich gerufen, zu den Nationen zu gehen. Und es wurde sogar gesagt von Hananias, also quasi über Hananias von Jesus, bis vor die Könige. Da muss man, glaube ich, ganz gut argumentieren können vielleicht auch. Ja? Das war der Ruf von Jesus ganz persönlich für diesen Paulus. Und er hat auch ganz am Anfang schon gesagt, du wirst leiden. Genau, und das wirkt man auch am Anfang schon. Ja, blind rein in die Stadt, auf den Müskübi raus. Und ja, es ist einfach kein eleganter Weg des Dienstes. Ja, aber das war Gottes Ruf auf seinem Leben. Und das ist einfach auch das, worauf es drauf ankommt. Die richtige Person, du, ich, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, von Gott hingesetzt, dann passiert was. Dann passiert was, oder? Um das geht's. Und darum möchte ich abschließen mit dieser Frage, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir an dem richtigen Ort sind, zur richtigen Zeit, damit Gott das durch dich tun will, was er durch dich tun will? Wir lesen im Epheserbrief, dass Gott Werke vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Aber wie kommen wir da hin? Oder? Das ist doch echt die Frage, die bei mir ganz groß wurde in dieser Vorbereitung. Und ich sehe an dem Vorbild von diesen Leuten auch Tabitha, Barnabas, Paulus, Petrus, die in dieser Geschichte drin sind. Da merke ich Faktoren und das sind drei Dinge, die ich entdeckt habe und die möchte ich mit euch anschauen. Und ich habe diese drei Dinge mit einem Boot-Vergleich. Das Erste, was es braucht, ist Hingabe. Hingabe. Was meine ich da damit? Wir haben schon mehrmals gehört, diesen Ausspruch, Herr, hier bin ich, sende mich. Das ist Hingabe. Und das muss von Herzen kommen. Das ist so quasi der Startpunkt. Wenn das nicht passiert, wenn wir auf das Boot schauen, das ist noch festgemacht. Und da sieht man auch, der Anker ist auch noch unten. Das heißt, wir müssen bei der Hingabe das Boot losmachen und den Anker hochziehen und sagen, okay, es geht los. Ich bin bereit, sende mich. Es geht los. Und jetzt kann sich das Lobpreisteam bereit machen. Wir schauen zum Nächsten. Das Zweite, Gehorsam. Gehorsam. Wenn du sagst zu Gott, hier bin ich, sende mich, was ist das Gefährliche an dieser Aussage? Dass er tatsächlich dann sagt, das ist das, wo ich dich hinschicke. Das will ich von dir. Und dann ist aber das Nächste eben, dass wir die Segel hissen und, was ist denn ja wichtig bei der Seefahrt, die Richtung. Dass wir dann quasi die Richtung, die Jesus uns gezeigt hat, dass wir in die Richtung segeln. Weil wenn wir in die Richtung nicht segeln, dann sind wir lost in unserer Berufung. Wir sind zwar berufen, wir haben so gesagt, hier bin ich, sende mich. Aber wenn Jesus dann sagt, in die Richtung soll es gehen und du segelst in die Richtung, dann kommst du nie da an, wo eigentlich die Jesus haben will. Und dann bist du nicht an dem Ort zu der Zeit, wo Jesus dich haben will, damit er das tun kann, was er durch dich tun will. Das heißt, es ist so wichtig, dieser Punkt des Gehorsams. Ohne Gehorsam bist du lost. Und das Krasse bei der Seefahrt, irgendwer hat mir das mal gesagt, ich meine, du brauchst nur ein Zehntel Grad daneben sein. Ja, aber ich glaube, Jesu Gnade ist so groß, ja, dass er uns auch 10 Grad zurückschieben kann. Ja. Aber wichtig ist dieses Herz, das Gehorsam ist. Das ist mega wichtig. Mega wichtig. Alle drei Punkte sind wichtig. Aber das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und das Dritte ist schwer. Das ist nicht nur wichtig, sondern das ist auch schwer. Und zwar Treue. Wir sehen dieses Boot, es ist Nacht, es regnet, es ist ein bisschen mehr Wellengang, es ist super ungemütlich. Und Treue bedeutet eben, dran zu bleiben, wenn es super ungemütlich ist, wenn es dunkel ist, wenn man nichts sieht, wenn dir das Wasser ins Gesicht prasselt, wenn der Wind so schlecht ist, dass du nicht gescheit segeln kannst, weil du das Gefühl hast, der Wind ist gegen mich und nicht für mich. Aber ich habe einen Kurs und den will ich verfolgen, weil Jesus hat mir gesagt, in die Richtung geht's. Und es muss übrigens bei dem Kurs sein, dass du gar nicht viel weißt, was da alles kommt. Ich meine, die haben ja auch alle nicht genau gewusst, was passieren wird. Ja? Aber sie sind gegangen. Hananias ist gegangen. Paulus geht. Barnabas tut's. Und so weiter. Versteht ihr? Und dann dranbleiben, dann treu bleiben, das ist so, so wichtig. Bei Paulus zum Beispiel, diese 3 Jahre, dann war er kurz in Jerusalem, dann haben sie ihn weggeschickt, dann sind nochmal circa 7 Jahre vergangen. Und dann erst, nach circa 10 Jahren, geht er das erste Mal auf Missionsreise. 10 Jahre. Einfach mal so. Einfach mal so. 10 Jahre. Das überlesen wir. Da müssten irgendwie so Dinge drinstehen, so 10 Jahre später, so wie bei den Serien, oder? Würde uns helfen, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Weil viel Zeit da vergangen ist, wie er reifen musste, wahrscheinlich auch in diesen 10 Jahren. Erfahrungen machen, treu bleiben, Jesus. Und dann geht's los. Dann geht diese große Reise los, von der wir später noch mehr hören werden. Also ohne Treue und Geduld wirst du verzweifeln an deiner Berufung. Ja. Also es ist ganz wichtig. Wie kommen wir dahin, wo Gott uns haben will, an den Ort zu der Zeit? Durch Hingabe, dass wir ablegen, sagen, hier bin ich, Gott sende mich. Durch Gehorsam, dass wir den Kurs setzen und dann, dass wir draufbleiben. Den Kurs weiter verfolgen, auch wenn der Wind schlecht steht, auch wenn es stürmisch ist und so weiter. Lasst uns mit Gebet schließen. Ich wiederhole nochmal, Predigt to go, damit wir es nicht vergessen. Jesus braucht Paulusse und Paulinas, Barnabasse und Barnabinas, Petrusse und Petras und er braucht dich. Jesus, wir preisen dich, wir danken dir. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir preisen dich dafür, dass du uns alle rufst. Du rufst jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dir nachzufolgen. Herr, und schenk, dass wir bereit sind zu sagen, hier bin ich, sende mich. Dass wir bereit sind, auf Kurs zu gehen, wenn wir noch nicht auf Kurs sind. Und auf Kurs zu bleiben, wenn wir bereits unterwegs sind. Aber es schwierig ist, Widerstände da sind. Wir uns fragen, wann passiert was? Herr, sei du bei uns. Danke, dass du uns gesagt hast, dass du uns nie allein lässt. Und wir preisen deine Treue. Wir preisen dich dafür, dass du das alles getan hast für uns. Du hast dich hingegeben. Du warst in allem gehorsam. Und du warst 100% treu. Und dafür preisen wir dich, Jesus. Dafür danken wir dir. Und das ist letztendlich das, was wir dir zurückgeben jetzt in dieser Zeit der Anbetung. Dich zu loben und zu preisen. Dich zu ehren. Zu sagen, du bist über allem, du bist größer. Wir gehören dir. Das ist unser Herz an diesem Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Herr, sei du bei uns durch deinen Geist. Mach du aus unserem Leben etwas, das herrlich ist, weil es von dir kommt. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.